Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, ich grüße dich. Fabian, lass uns doch heute nochmal unsere letzte Folge anknüpfen. Einerseits, weil wir, glaube ich, da noch was Spannendes zu ergänzen haben und weil es auch ein interessantes Feedback von einem Hörer gab. Und nochmal kurz zur Erinnerung, wir haben ja letzte Folge über die E-Autos gesprochen, die man ja bald wahrscheinlich zu 75% abschreiben kann, direkt bei der Anschaffung. Und natürlich die weiteren Steuererleichterungen, die da geplant sind. Vorrangig natürlich die Senkung der Steuersätze bei der Körperschaftssteuer dann in den nächsten Jahren. Bei den E-Autos ist es ja so, dass das irgendwie immer noch nicht so dazu führt oder bisher, dass man so viele neue E-Autos sich kauft, wie sich das die Politik gerne wünscht. Und ein Grund ist ja auch, dass man vielleicht sich die Frage stellt, wo soll ich das Ding überhaupt laden? Und deswegen möchte ich heute mal mit dir über die Ladeinfrastruktur reden und wie man das Ganze vielleicht auch steuergünstig noch sich anschaffen kann.
Vielleicht eine Ergänzung noch, wer die letzte Folge nicht gehört hat, nochmal eine kleine Zusammenfassung. Auch die Bruttolistenpreisgrenze für die günstige 0,25% Regelung im Privatbereich wird dann auf 100.000 Euro erhöht. Ja, die ist aktuell noch bei 70.000 Euro. Also da kann es dann auch nochmal auch für Arbeitnehmer interessant werden, nicht nur für Arbeitgeber mit der Sonderabschreibung, sondern man muss dann nur ein Viertel des Bruttolistenpreises dann ansetzen. Das nochmal als kurze Ergänzung. Aber du hast schon recht. Die Frage ist, wo lädt man das Ding? Ja?
Genau. Das besprechen wir gleich. Vorher lass uns doch noch mal kurz auf unser Hörerfeedback von unserem Hörer Michael zu sprechen kommen. Der hat uns eine ziemlich ausführliche Nachricht geschickt. Bezug nehmend zu unserer letzten Folge habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Michael ist Betriebsprüfer und er sieht das auch kritisch mit dieser neuen Sonderabschreibung für Elektrofahrzeuge. Und hat hier auch noch eine sehr interessante Gestaltung aufgezeigt, die für ihn dann auch so ein bisschen die Frage im Raum stehen lässt, ja, ist das nicht vielleicht ein Gesetz, was überschießend ist, weil es einfach zu viel Gestaltung auch ermöglicht. Und letztendlich sagt er, naja, wenn ich jetzt hier für 100.000 Euro so ein E-Auto kaufe, ja, und das zu 75% sofort abschreiben kann, habe ich ja 75.000 Euro Betriebsausgaben. Und wenn ich dann darauf eben meinen persönlichen Steuersatz, den Spitzensteuersatz vielleicht anwende, habe ich ja über 30.000 Euro Steuerersparnis in dem Jahr, in dem ich das E-Auto mir anschaffe. Und jetzt müsste man natürlich mal überlegen, wie kann ich denn jetzt zukünftig, wie werde ich denn das E-Auto dann schnellstmöglichst wieder los, ohne dass ich darauf Steuern zahlen muss? Weil es ist ja so, dass dieses E-Auto, nachdem man das mit dieser Sonderabschreibung abgeschrieben hat, ja dann mit einem geringen Buchwert in den Büchern steht, ja. Und wenn man es dann wieder verkaufen würde zu einem Marktpreis, dann müsste man natürlich an dieser Stelle das Ganze dann nachversteuern, ja. Oder die Differenz würde dann eben wieder den Gewinn erhöhen und man müsste Steuern darauf zahlen. Dann sagt er, naja, aber wie wäre das denn eigentlich, wenn man jetzt vielleicht eh plant, seinen Betrieb aufzugeben oder zu verkaufen, weil man vielleicht in Rente geht? Da gibt's ja auch nicht wenige Leute in Deutschland, die da gerade in dem Alter sind und vielleicht auch vor dieser Überlegung stehen. Da gibt's ja Begünstigungen, wenn man seinen Betrieb aufgibt oder in Rente geht, ja. Und zwar gibt's da die einmal so einen Freibetrag von bis zu 45.000 Euro. Und es gibt einen ja letztendlich begünstigten Steuersatz. Früher war das mal der hälftige Steuersatz. Ich glaube, jetzt sind es halt noch 56% von dem normalen Steuersatz, meine ich. Habe ich jetzt aber leider nicht genau nachgeguckt. Ich meine aber, es sind 56%.
Ja, 56%, wenn man das 55. Lebensjahr vollendet hat.
Genau. Super, da habe ich ja, hat mich in mein Bauchgefühl nicht getäuscht. Und das heißt, wenn du jetzt in dieser Situation bist, dass du eh vorhast, deinen Betrieb aufzugeben oder zu verkaufen, und dann musst du ja alles, was du verkaufst oder vielleicht in dein Privatvermögen übernimmst, dann eben mit diesem günstigen Steuersatz nur versteuern, dann wäre es ja sogar schlau, vielleicht zu sagen, hey, da kaufe ich halt ein Jahr davor oder eigentlich bis ein paar Monate davor ist es ja auch noch möglich, verkaufe ich mir halt einfach schnell noch ein E-Auto, einfach um da nochmal die 30.000 Euro Steuerersparnis mitzunehmen. Und wenn ich es dann gleich danach wieder verkaufe, mache ich sicherlich ein bisschen Minus, aber habe natürlich einen Riesenvorteil, weil ich den Verkaufsgewinn dann nicht so hoch versteuern muss. Könnte ja eine interessante Gestaltung vielleicht tatsächlich sein.
Also vielen Dank an Michael, direkt aus dem Finanzamt, die Steuertipps. also ich meine, dieses ganze Gesetz ist natürlich offen für viele Gestaltungen. Ich meine, dass es da auch keine Obergrenze gibt, finde ich auch interessant. Also bei der Privatversteuerung für diese, ja, man sagt so 0,25% Regelung, ist eigentlich die 1% Regelung bloß, man muss eben nur ein Viertel vom Bruttolistenpreis ansetzen. Da ist es ja gedeckelt auf 100.000 Euro, aber diese AFA, zumindest in der jetzigen Fassung, also man muss natürlich auch sagen, das Gesetz ist weder durch Bundestag noch Bundesrat, soll allerdings noch nächsten Monat durchgehen, aber da gibt es keine Obergrenze. Also theoretisch, das haben wir letztes Mal besprochen, könnte man theoretisch auch, was weiß ich, ein voll ausgestattetes Porsche Macan oder was der Kuckuck was, oder wir haben so ein bisschen gescherzt über Lamborghini, aber das gibt es, glaube ich, nicht als reines E-Auto. Also wirklich teure, reine E-Autos im Jahr der Anschaffung zu 75% abschreiben. Und wenn man das jetzt so denkt, wie Michael das gedacht hat, das ist sicherlich eine Gestaltung, die nicht so gern gesehen ist, außer man sagt, okay, ist mir egal, ich will halt irgendwie den E-Auto-Absatz in Deutschland ankurbeln. Ja, dann kann ich das machen, ne?
Genau. Ja, und Michael, der schreibt am Ende noch, er freut sich über unseren Podcast, wünscht uns viel Erfolg und meint, vielleicht sieht man uns ja mal, aber er denkt mal, dass wir nicht so das Interesse haben, ihn als Betriebsprüfer mal zu treffen.
Warum? Ja, Quatsch. Also finde ich gar nicht. Also es sind ja, also viele, die ich kenne, arbeiten ja beim Finanzamt und haben sehr gutes Steuerwissen. Also ich finde auch die Finanzamtsausbildung mit die beste in dem Bereich. Also ich habe da keine Antipathie gegen Betriebsprüfer. Ja, warum auch? Ja,
Nee,
ja.
ich natürlich auch nicht, aber ich glaube, er bezog das so auf diesen Fall, dass man sich vielleicht als Steuerberater versus Betriebsprüfer mal gegenüber sitzt.
Ach
Und
so, meinst du?
ja, genau.
Jetzt habe ich gedacht, der will uns mal gemeinsam sehen, weil wir sind ja beide auf der Cashflow-Konferenz, ja,
Ja,
zum
stimmt.
Beispiel. Ja, da hat man, das ist eine von wenigen Veranstaltungen, wo man Christian und mich mal gemeinsam antreffen kann. OMR war noch so ein Fall, aber da ist Christian krank im Hotelzimmer gelegen. Aber Cashflow-Konferenz am, boah, 3. und 4. Juli ist, oder 4. und 5. Juli in der Messe in Frankfurt. Ja, wer noch keine Tickets hat, Code Steuerfabi, Hashtag Werbung an dieser Stelle. Aber lass uns doch mal auf diese Lademöglichkeiten eingehen, weil einerseits, was ja ganz gut ist, wenn ich beim Arbeitgeber so eine Ladevorrichtung habe, ja, und da mein Auto lade, Firmenwagen, dann ist es lohnsteuerfrei, wenn ich eben da zum Arbeitsplatz fahre, dann irgendwie parke und das Auto laden kann. Jetzt ist es allerdings so, dass jetzt nicht jeder Arbeitgeber so ein E-Auto-Ladestation-Fuhrpark irgendwie da hat, sondern vielleicht muss man es dann auch zu Hause machen. Und da gibt es ja einige Möglichkeiten, auch so eine E-Auto-Ladevorrichtung zu Hause zu bekommen. Einerseits kann man es natürlich selbst installieren, aber steueroptimierter ist es natürlich, wenn man das Ganze den Arbeitgeber machen lässt. Und der kann ja sogar neben den Betriebsausgaben dann auch nochmal, wenn man es zusätzlich zum Gehalt macht, im Gegensatz zu einer klassischen Gehaltserhöhung, dann auch die Sozialabgaben sparen. Das ist eine ganz gute Geschichte, ja.
Also lass uns das nochmal aufrollen. Das Erste, was du gesagt hast, fand ich eigentlich auch schon sehr interessant, ja. Du kannst einfach dein Auto, das ist ja dann egal, ob es ein Firmenwagen ist oder dein Privatfahrzeug, kannst du beim Arbeitgeber laden. Ja, stell dir mal vor, bei einem Verbrenner dürftest du das beim Arbeitgeber für oft sozusagen tanken, kostenlos. Dann würde man ja sofort schreien, was, Vorteil, muss versteuert werden und so. Aber beim elektronischen Laden ist es okay, wenn es beim Arbeitgeber passiert.
Absolut. Es gibt natürlich auch dann die Möglichkeit, das zu Hause zu laden. Und da gibt es mehrere, sagen wir, Darreichungsformen von diesen E-Ladevorrichtungen. Ich glaube, so der typische Fall, wobei, ob man da typisch sagen kann, ich glaube, so oft wird es noch gar nicht gemacht, weil einfach so noch nicht so viele E-Autos unter den Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind. Aber man kann so eine Ladevorrichtung überlassen. Vielleicht da nochmal kurz der Unterschied. Also überlassen, ja, es gehört noch dem Arbeitgeber einfach gesagt, übereignen, der Arbeitgeber schenkt einem das Dings. Ja. Und da ist es so, wenn man es überlässt, zusätzlich, wichtig, zusätzlich zum Arbeitslohn, dann ist es Lohnsteuer- und auch beitragsfrei und der Arbeitgeber kann das als Betriebsausgaben absetzen, das ist eigentlich ja ganz angenehm. Also der Arbeitgeber ja, übernimmt dann die Wallbox beispielsweise, die E-Auto-Ladevorrichtung und installiert oder lässt sie installieren am beispielsweise am Wohnhaus vom Arbeitnehmer und dann steht die Wallbox da. Die gehört noch dem Arbeitgeber, aber ja, der Arbeitnehmer kann sie nutzen. Ja. Vielleicht da noch eine kleine Einschränkung. Jetzt ist es ja so, dass beim Arbeitnehmer, wenn der das beim Arbeitgeber ja, lädt, dann ist es lohnsteuerfrei. Hier ist nur die Wallbox lohnsteuerfrei, also der Ladevorgang, ja, der ist da nicht lohnsteuerfrei, finde ich auch ganz interessant. Es gibt aber so einen pauschalen Auslagenersatz, allerdings ist der relativ gering. Also wenn man jetzt, jetzt eine Lademöglichkeit des E-Autos beim Arbeitgeber hat, dann ist der nochmal bei 30 Euro pro Monat. Wenn man keine zusätzliche Lademöglichkeit beim Arbeitgeber hat, dann sind es immerhin 70 Euro pro Monat. Aber im Gegensatz zum Laden beim Arbeitgeber ist, sag ich mal, das Laden zu Hause, auch wenn es über so eine betriebliche E-Ladestation ist, nicht lohnsteuerfrei.
Aber auch das ist ja eigentlich wie so ein Benefit, über den sich alle, die ein Verbrennerauto fahren, ja dann eigentlich ärgern können. Ja, da hast du ja sonst nur diesen 50 Euro Sachbezug, den man vielleicht auch für Tankkosten nutzen könnte. Aber das ist ja dann schade, weil dann kann man ihn nicht für andere Sachen nutzen, wie das Fitnessstudio oder so eine Debitkarte, über die wir schon oft gesprochen haben. Ist ja eigentlich toll, dass man dann für die E-Autos hier diese 70 Euro zusätzlich zu den anderen sonst verfügbaren Benefits dann gewähren kann für das Aufladen des Fahrzeugs.
Absolut, ja.
Und ein bisschen suspekt ist die Situation ja dann schon, ja. Das heißt, du hast dann da wahrscheinlich hier, ich stelle mir das gerade so vor, ich in Gedanken schweife ich jetzt ab Richtung Freiburg und dann so ein bisschen die ländliche Region. Da gibt es bestimmt ganz tolle Einfamilienhäuser, ja, wo man stolz ist, dass man das in der dritten Generation geerbt hat. Und dann steht da eine Wallbox, die, keine Ahnung, Siemens gehört oder wer auch immer der Arbeitgeber ist. Ja, so wäre das ja dann, dass eben die Rechnung für die Installation und die Anschaffung der Wallbox nicht an den Eigentümer des Hauses geht, sondern an den Arbeitgeber. Und der hat dann ein kleines Stückchen Eigentum in dem eigenen vier Wänden oder Grundstück. Ja, das wäre dann das Ergebnis.
Absolut, ja. Hintergrund ist ein bisschen, es wird ja dann das private Auto vom Arbeitnehmer dann geladen und kein Dienstwagen, ja. Und wenn man jetzt, keine Ahnung, jetzt könnte man natürlich das so machen, dass der Arbeitgeber trotzdem sagt, okay, was weiß ich, jetzt im Jahr sind es irgendwie 800 Euro Ladekosten, das erstatte ich dir, aber dann ist es halt steuer- und beitragspflichtiger Arbeitslohn, wie eine klassische Gehaltserhöhung, obwohl dann die E-Ladestation diese Überlassung steuerfrei ist. So, das, ja.
Ja, weil ist ja vielleicht auch eine berechtigte Frage, ja, was macht man zum Beispiel, wenn das Arbeitsverhältnis endet, ist dann, und dem Arbeitgeber gehört dann noch die Wallbox, die man da bei sich installiert hat, ne? Dann ist ja dann auch die Frage, wer muss die instand halten, muss man dann, wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist, vielleicht eine Miete dafür zahlen und so, ne? Dann ist es ja, gibt's ja eigentlich keinen Grund mehr, dass man die kostenlos vom Arbeitgeber überlässt. Insofern gibt es vielleicht schon noch gute Gründe zu überlegen, ob man nicht vielleicht der Eigentümer dieser Wallbox sein möchte.
Ja, da kommen wir schon zum zweiten Punkt, gute Überleitung. Man kann natürlich dann entweder in dem Fall, ja, wenn sich die Wege trennen, aber auch natürlich, wenn die Wege noch gemeinsam sind, diese E-Ladevorrichtung übereignen. Ja, und dann gehört sie tatsächlich dem Arbeitnehmer. Da gibt es zur Vereinfachung einen Ansatz von 96% des Endpreises. Also man muss nicht voll dann die Steuern zahlen, weil diese Übereignung, das ist dann lohnsteuerpflichtig und auch beitragspflichtig. Ja, wenn jetzt natürlich da irgendeine Eigenbeteiligung gezahlt wird, dann mindert sich das. Jetzt nehmen wir mal an, das Ding kostet irgendwie zum einfach Rechnen 1.000 Euro. Ja, davon sind dann 96%, also 960 Euro steuerpflichtig. Jetzt nehmen wir an, der Arbeitgeber macht noch irgendwie eine 200 Euro Eigenbeteiligung. Dann sind wir bei 760 Euro, die dann steuerpflichtiger Arbeitslohn sind und auch beitragspflichtiger Arbeitslohn sind. Und wenn natürlich der Arbeitnehmer dann mehr zahlt, was weiß ich, die Hälfte, dann muss man eben dann 500 Euro weniger versteuern. Und wenn der Arbeitgeber das halt voll zahlt, dann eben alles, beziehungsweise dann die 600 96%, die man ansetzen muss. Da würde ich jetzt mal sagen, das ist sag ich mal, für den Arbeitnehmer nicht so interessant, weil da muss man natürlich auch fragen, okay, irgendwie, gut, ist halt jetzt dann nicht so interessant. Es ist natürlich immer noch besser, wie wenn ich das selber kaufe. Warum? Wenn ich natürlich, jetzt nehmen wir an, ich muss irgendwie 960 Euro versteuern, habe da irgendwie mit den Sozialabgaben wohlgemerkt irgendwie eine Steuerbelastung, sagen wir von, jetzt nehmen wir an, 480 Euro. Dann habe ich 480 Euro Kosten, ist natürlich immer noch besser, wie wenn ich 1000 Euro selbst ausgebe, also für den Arbeitnehmer immer noch attraktiver, wie das Ding selbst zu kaufen, aber natürlich sind 480 Euro Steuern und Abgaben natürlich nicht so interessant, wie wenn ich das Ding einfach lohn- und steuer- und beitragsfrei bekommen würde. Ja.
Tja, was ist mit der Pauschalversteuerung? Das könnte ja der Arbeitgeber auch noch machen, um das ein bisschen lukrativer zu machen.
Genau, also es ist natürlich noch so, dass wenn man diese Sachen übereignet, dass dann keine Lohnsteuer und Beitrag, beziehungsweise man muss anders sagen, es fällt dann Steuer an, aber zumindest nur beim Arbeitgeber. Der kann es mit 25% pauschal versteuern, wenn er diese E-Ladevorrichtung übereignet. Und der Vorteil für einen Arbeitnehmer ist dann, es ist Lohnsteuer und beitragsfrei. Also man nimmt dann praktisch als Arbeitgeber diesen Endpreis und versteuert es dann pauschal mit 25%. Ist natürlich alles freiwillig, muss der Arbeitgeber nicht machen. Also man kann jetzt den Arbeitgeber nicht zwingen, irgendwie eine Ladestation da zu installieren und dann das irgendwie pauschal zu versteuern. Aber das
zum
ist
Glück.
Natürlich ganz interessant.
Es gibt natürlich bestimmt manche, die das gerne so hätten.
Aber das ist natürlich dann ganz interessant, weil das ist natürlich auch schön. Dann gehört einem das Ding und ich muss es trotzdem nicht versteuern, weil der Arbeitgeber das mit 25% pauschal versteuert hat. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum soll das der Arbeitgeber machen? Allerdings spart er da im Gegensatz zu einer klassischen Gehaltserhöhung dann die Sozialabgaben. Ja, also der Arbeitgeber hat da auch noch einen Vorteil davon. Ist natürlich jetzt, wenn man diese drei Möglichkeiten nimmt, für den Arbeitgeber zumindest die unattraktivste.
Ein bisschen teurer ist es ja, die Arbeitgeberbeiträge sind ja sonst so bei 20% zum Gehalt und jetzt zahlt er eben dann die 25%ige Pauschalsteuer, also ein bisschen teurer wird es für ihn. Aber eigentlich macht man ja sowas wirklich auch nur, um irgendwie vielleicht die Mitarbeiter noch mehr zu binden oder das irgendwie als tollen Benefit noch anzubieten. Ich glaube schon, dass wenn man als Arbeitgeber jetzt damit starten will und sagen will, hey, okay, du kannst eine Wallbox haben auf meine Kosten, ja, dann würde ich wahrscheinlich das auch pauschal versteuern. Ja, oder ich besorge dir die Wallbox und dann wäre es, glaube ich, schlau, auf jeden Fall auch diese Pauschalversteuerung zu nutzen. So als würde ich zumindest als Empfehlung aussprechen.
Absolut, ja.
Fabian, gibt es noch was zu den E-Ladesäulen zu sagen?
Ja, also man kann natürlich auch einen Zuschuss zahlen. Ja, das geht natürlich auch. Allerdings, ja, gerade wenn ich jetzt einen Zuschuss zahle, dann muss ich natürlich auch schauen, weil das ist im Regelfall auch steuer- und beitragspflichtig. Ja. Man kann es auch pauschalieren, ja, wenn der Arbeitgeber an einen Arbeitnehmer einen Zuschuss zahlt, der eben zusätzlich zum Arbeitslohn erfolgt und der eben dann klar abgesteckt ist, dass der für einen Erwerb von so einer Ladevorrichtung da vorgesehen ist, dann kann man auch das als Zuschuss zahlen und dann ist es auch Lohnsteuern beitragsfrei für den Arbeitnehmer. Das ist natürlich auch ganz, ganz interessant. Ja.
Das heißt, man kauft die Wallbox dann selbst letztendlich oder mietet sie und der Arbeitgeber gibt einem was dazu, einfach Geld. Ne? Hier hast du 500 Euro, besorgt das Ding selbst.
Genau, genau.
So könnte ja der Deal aussehen. Ne?
Genau.
Ja, ich frage mich irgendwie, ich habe leider keine Statistik gesehen, wie oft das tatsächlich schon genutzt wird, ja, solche Modelle, weil es schon, also wir haben es jetzt wahrscheinlich sehr einfach und praxisnah dargestellt, aber ist schon auch jetzt nicht ganz trivial, diese Möglichkeiten, die man da hat, ja.
Wir haben es, also es ist natürlich ein Wulst von Regelungen. Andererseits, wenn jetzt dieses Gesetz durchgeht, dann haben natürlich auch einige Unternehmen die Motivation, sage ich mal, sich vielleicht auch mehrere E-Autos für die Arbeitnehmer anzuschaffen. Also das ist dann vielleicht was dann öfter mal in der Praxis vorkommt. Ja?
So schließt sich dann der Kreis, ja, mit den E-Autos. Die Arbeitgeber müssen motiviert werden, Steuern zu sparen, dann bekommen es auch die Mitarbeiter als Benefit. Vielleicht geht es ja auf die Rechnung, keine Ahnung. Ja.
Absolut. Genau. Ich wollte nochmal so zusammenfassend sagen, also es gibt im Prinzip drei große Möglichkeiten. Man überlässt die Ladestation, dann ist es zusätzlich zum Gehalt lohnsteuerbeitragsfrei. Man übereignet es ohne Pauschalversteuerung, dann muss man das als Arbeitnehmer versteuern und auch Sozialabgaben draufzahlen auf den Vorteil. Und bei der Übereignung mit der Pauschalsteuer ist es dann ein kleiner Nachteil für den Arbeitgeber. Ja, normalerweise hat er nur etwa 20% dann Sozialabgaben. Da hat er halt durch die Pauschalsteuer von 25% einen kleinen Nachteil. Dafür ist es dann beim Arbeitnehmer lohnsteuer- und beitragsfrei. Und jetzt wolltest du noch zum Gesetz kommen von
Ja, ich
dem
finde,
amerikanischen Präsidenten.
das zeigt doch ganz gut die zwei verschiedenen Welten, in denen man sich hier befindet. Ja, in Deutschland geht es um die Ladeinfrastrukturförderung. Und auf der anderen Seite des Atlantiks geht es ja um ganz andere Themen. Und offensichtlich gibt es da einen Herrn, der etwas enttäuscht, erbost, wie auch immer, über unsere Steuerpolitik ist. Und ich weiß nicht, das wurde noch gar nicht so richtig in der breiten Masse diskutiert, finde ich zumindest. Der jetzt uns deutschen Unternehmen, die in den USA Geschäfte machen, aber auch uns ganz normalen Kapitalanlegern, ja, die hier ein paar amerikanische Aktien halten oder auch den MSCI World oder so, das Leben vielleicht schwerer machen will. Und jetzt schicke ich mal als Disclaimer davor, ich will jetzt die nächsten Monate nicht in die USA reisen, deswegen darf ich hier wahrscheinlich jetzt ein bisschen forscher argumentieren. Bei dir sieht es anders aus, Fabian, ne? Du bist großer Trump-Fan, stimmt's? Und
Da ich Ende Juli in die USA reise, ja, habe ich keinen Bock, da bei der Border Control zu stehen.
genau, also das hat mir Fabian vorhin nochmal erzählt, dass er wirklich großer Fan der USA ist.
Bin ich auch, ja?
Ja, nee, klar,
Ja.
glaube ich dir, aber es ist ja eigentlich schon doof, dass man da aufpassen muss, was man sagt, aber gut.
Ja.
Also, nee, schwierig jetzt das Thema. Die werden den Podcast schon nicht hören. Also, was ist eigentlich passiert, ne? Es gibt ja ein Gesetzesvorhaben, das nennt Donald Trump One Big Beautiful Bill. Also, das ist ja irgendwie ein riesiges Gesetz, über 1000 Seiten wohl. Da stehen ja viele Sachen drin. Ich habe zum Beispiel gelesen, da geht es ja auch um Mittelkürzungen, worüber sich Elon Musk beschwert, ja, dass da irgendwelche Subventionen gestrichen werden sollen oder seine Behörden, die er da hatte, um alles einzusparen. Also, irgendwie gibt es da Konflikt, das sich aus dem Gesetz ergibt. Dann habe ich gelesen, geht es ja da auch darum, dass zum Beispiel die Trinkgelder in den USA steuerfrei werden sollen. Das gibt es ja da noch nicht. Bei uns ist das übrigens steuerfrei, ja. Auch mal wieder was, wo man sieht, es kommt nicht nur auf den Steuersatz an, sondern auch darauf, was man versteuern muss. Da wollen die Amis nachziehen. Aber es ist eben auch so eine Sanktionsregelung drin. Da gibt es so eine Section, ich glaube, das ist 889 in diesem Gesetz, genau. Nee, acht, doch, genau, 899, ja, wenn man danach mal suchen will. Und dort wird jetzt eben geregelt, dass man für ja, einfach Länder, die sich unfair verhalten, eine gewisse Strafsteuer erheben will. Und zwar immer dann, wenn beispielsweise Investoren oder Anleger oder einfach Gläubiger von Geldern, die aus den USA kommen und in die anderen Länder fließen. Das könnten zum Beispiel Dividenden sein, könnten aber auch Lizenzzahlungen sein oder so, die dann an andere Unternehmen in Deutschland fließen. Da ist es ja so, dass man üblicherweise so eine Quellensteuer einbehält. Das ist nichts Besonderes, das macht Deutschland auch, machen viele Länder. Die sagen einfach, okay, wenn hier ein Gewinn aus einer Quelle, die hier bei uns im Land ist, zum Beispiel ein Unternehmen oder eine Lizenz, wenn die ins Ausland fließt, dann wollen wir hier sicherheitshalber schon mal einen Teil der Steuer einbehalten. Das heißt, wenn man die Lizenz oder die Dividende ins Ausland überweist, muss das Unternehmen, was die Überweisung tätigt, das Geld einbehalten und schon mal an das amerikanische Finanzamt überweisen. Und bei uns läuft das ähnlich. Und warum macht man das? Na, weil man halt nicht will, dass man hier, dass die amerikanische Finanzbehörde hier irgendeinen deutschen Privatanleger dann noch um die Steuer betteln muss. Ja, da kann man ja gar nicht den Anspruch gegebenenfalls durchsetzen. Also sagt man, das soll gleich an der Quelle einbehalten werden und abgeführt werden. Das Problem, was die Investoren haben, ist ja, dass das deutsche Finanzamt zum Beispiel, sprechen wir mal von deutschen Investoren, ja auch das Geld noch haben will, also auch noch eine Steuer verlangen möchte. Da gibt's ja hier die Kapitalertragssteuer mit 25%, ne? Die muss man ja zahlen, egal ob die Dividende aus den USA stammt oder jetzt von einem deutschen Unternehmen. Und damit es jetzt nicht zu so einer Doppelbesteuerung kommt, gibt es ja diese Doppelbesteuerungsabkommen. Da wird einfach geregelt, okay, wir sehen das ein, jetzt gibt es hier irgendwie einen Gewinn, wie beispielsweise eine Dividende, die stammt aus den USA. Der Dividendenempfänger, der Anleger, lebt aber in Deutschland, deswegen muss er die Dividende in Deutschland besteuern. Und er darf aber die amerikanische Steuer anrechnen. Ja, also das heißt, du zahlst dann hier deine 25% Kapitalertragssteuer und das, was in den USA schon bezahlt wurde, also direkt einbehalten wurde, bevor man das Geld ausgezahlt bekommen hat, das darf man in Deutschland anrechnen. Eigentlich ein schönes System. Gerade in den USA funktioniert das gar nicht so schlecht, weil die Quellensteuer dort nur 15% ist, wenn man alles richtig beim Broker eingerichtet hat. Und dann ist genau der Betrag, den man in Deutschland anrechnen darf. Das ist die aktuelle schöne neue Welt. Jetzt sagt der Trump aber, naja, warte mal, die Europäer hier, die sind ja ganz schön frech mit ihren Steuern, die so erheben auf unsere amerikanischen Unternehmen. Ja, da gibt es ja zum Beispiel diese Digitalsteuer, die in der EU geplant ist und wo ja Deutschland auch ganz großer Befürworter ist. Da sagt man einfach, okay, hier gibt es ja diese großen Konzerne, Meta, ne, Instagram, Facebook und Google, wo wir ja alle suchen jeden Tag und da natürlich dann für zu großen Werbeeinnahmen führen bei diesen Unternehmen. Und die sind natürlich so aufgestellt, dass die irgendwie diese Gelder, keine Ahnung, über Irland und die Niederlande dann am Ende in irgendeine Steueroase führen und es am Ende dazu kommt, dass hier in Deutschland überhaupt kein Steuersubstrat übrig bleibt. Ne? Also Meta oder Google zahlen sicherlich, wenn überhaupt, fast, also nur einen kleinen Teil Steuern in Deutschland, wenn es hier ein paar Mitarbeiter gibt vielleicht. Und das will man natürlich hier in der EU, einfach, das stört einen, ja. Ich glaube, da gibt es auch gute Argumente für, ja, weil man ja schon sehen muss, okay, jeder Handwerker und jedes große Unternehmen hat irgendwie Werbekosten für Google-Werbung oder für Meta-Werbung und die kann man hier als Betriebsausgabe abziehen, muss also hier in Deutschland weniger Steuern zahlen und die Einnahmen werden irgendwo versteuert, aber irgendwie nicht da, wo man, also am Ende vielleicht gar nicht, ne, ist ja auch ein unfairer Wettbewerb. Irgendwo. Und deswegen sagen wir halt, ja, dann lass uns doch so eine Art, also ich weiß gar nicht, ob man das so richtig beschreiben kann, Fabian, vielleicht hast du da noch eine andere Idee. Ich würde sagen, es ist wie so eine Verbrauchssteuer, ne? Dass man sagt, okay, einfach dadurch, dass hier diese digitalen Services angeboten werden und wir die nutzen, da erheben wir eben einen gewissen Prozentsatz und ich weiß gar nicht, was da genau die Bemessungsgrundlage ist, ne? Oder sein soll, erheben wir einfach als so eine Art Umsatzsteuer, vielleicht kann man es so nennen, und sagen eben, da wollen wir was vom Kuchen abhaben, einfach dadurch, dass diese Dienste hier in der EU und Deutschland genutzt werden. Hast du zur Digitalsteuer, siehst du es auch so, dass, wie ich es beschrieben habe, oder?
Ja, genau. Ja, absolut, ja.
Und das findet natürlich der US-Präsident, wo ja diese Konzerne heimisch sind, findet das nicht so gut und sagt dann, das ist ja diskriminierend, machen wir ja auch nicht hier. Ne? Wenn Mercedes ein Auto in den USA verkauft, gibt es vielleicht irgendeine Umsatzsteuer, die alle zahlen müssen, aber keine besondere Mercedes-Steuer oder so. Ne? So könnte man vielleicht die andere Seite dann die Argumentation aussehen. Und dann geht es noch weiter, ne? Wir haben ja dann diese Mindeststeuer eingeführt, dass wir sagen, okay, dass die Unternehmen müssen nachweisen, dass sie mindestens 15% weltweit zahlen auf ihre Einnahmen und das ist ja in den USA vielleicht schon nicht der Fall, weil es da gegebenenfalls niedrigere Steuern gibt. Das heißt, die USA sagen, wir zahlen, bei uns muss nicht so viel Steuern zahlen, meinetwegen reichen uns auch 10%. Dann würde ja Deutschland kommen mit der Mindeststeuer und sagen, was, du zahlst unter 15% weltweit, dann erheben wir das nach, ne? Und sagen, heißt in den USA 10, das ist uns zu wenig, dann musst du bei uns diese verbleibenden 5% noch nachversteuern, obwohl das vielleicht Gewinne sind, die irgendwo aus einer Fabrik in den USA stammen. Und das findet er auch diskriminierend und dann geht es noch weiter, gibt es noch einen weiteren Punkt, wo man sagen könnte, da haben wir so Da geht es letztendlich um Verrechnungspreise und ähnliche Dinge, ne? Dass man sagt, okay, was darf man eigentlich als fairen Preis abziehen oder wie viel darf man Zinsen, die man ins Ausland zahlt, hier in Deutschland abziehen. Also wir haben ja da einen ganzen Katalog an vielen Regelungen, Hinzurechnungsbesteuerung zum Beispiel, wo wir sagen, da erheben wir Steuern nach, wenn das Geld irgendwie im Ausland aus unserer Sicht nicht richtig versteuert wird. Und mit diesen drei Kategorien, Digitalsteuer, Mindeststeuer und diese Steuervermeidung, würde man wahrscheinlich jetzt sagen, okay, wir sind dann doch relativ klar wahrscheinlich so ein böser Staat, der sich da also schlecht verhält. Und als Sanktion, die uns dann treffen würde, würden wir dann also als Unternehmer, die in den USA investieren oder als Kapitalanleger, eine zusätzliche Strafsteuer zahlen müssen. Das heißt, bleiben wir mal bei den Dividenden. Ja, da hatten wir ja vorhin das gesagt, dass die USA jetzt 15% einbehalten und dann behalten die bis zu 20% on top ein. Ja, das heißt, dann würde man plötzlich, wenn jetzt hier Coca-Cola die Dividende ausschüttet, ja, die sind ja zum Beispiel, glaube ich, so ein Dividendenzahler und eine beliebte Aktie aus diesem Gesichtspunkt, dann würden die eben plötzlich nicht mehr von 1.000 Euro Dividende 850 überweisen, worauf man dann diese 150, die man in den USA schon gezahlt hat, in Deutschland anrechnen kann, so ist es aktuell, sondern dann würden die eben von den 1.000 Euro würden die dann nur noch 650 beispielsweise überweisen und die zusätzlichen 200, die sich die USA einbehalten hat, die dürfte man hier in Deutschland nicht anrechnen. Da würde also das deutsche Finanzamt sagen, ja, hast du da zwar diese Steuer gezahlt, aber in dem Doppelbesteuerungsabkommen lese ich davon nichts. Das heißt, die kannst du tendenziell in Deutschland hier nicht anrechnen, die ist dann verloren, ja. Und das ist natürlich hart, weil, also ich glaube, für zwei Bereiche natürlich die ganzen Kapitalanleger, ja, ich weiß nicht, wenn man da mal so, die gibt zwar, glaube ich, ein paar Zeitschriften, die auch immer wieder so irgendwie den DAX empfehlen, aber wenn man ehrlich ist, investieren die meisten doch eher in den USA noch, ja. Ich glaube, auch im MSCI World haben die ja, keine Ahnung, 70% Anteil oder so. Das heißt, das ist schon ein herber Schlag gegebenenfalls. Und auch für Unternehmen ist es ja so, ne? Also da haben wir natürlich viele tolle Unternehmen hier in Deutschland, aber das große Geld verdienen die ja nicht unbedingt am deutschen Markt, sondern eben auch vielleicht in anderen Märkten. Und da gehört die USA natürlich als größter Markt mit dazu, wo man das meiste Geld verdient. Und wenn man da eben, irgendwie muss das Geld ja dann auch nach Deutschland wiederkommen, in die Zentrale. Und wenn da eben auch diese Strafsteuer anfällt, ist natürlich die das Ganze nicht mehr so lukrativ. Also das heißt schon ein großes Problem, oder?
Ja, die Frage ist ja, was kommt wirklich, ja, weil wenn man jetzt die ganzen ständigen Drohungen da im Zollkrieg sieht, ja, was kommt dann am Ende wirklich, ist die Frage. Ja, also ich glaube dann erst, wenn es dann mal steht, genauso bei den E-Autos, wenn das Gesetz dann durch den Bundesrat ist, beim Investitionsbooster will ja der Bundesrat auch eine Querfinanzierung für die Länder. Also ich glaube, sowohl in Deutschland als auch in den USA, erst wenn die Gesetze dann mal wirklich gemacht, verkündet sind und laufen, dann ist es so, ja.
Also du hast natürlich recht, gerade jetzt auch bei dem USA-Thema ist es ja auch noch, ist ja noch ein Gesetzesvorhaben, ja, es ist ja noch nicht beschlossen, wobei ich jetzt am Freitag im Handelsblatt gelesen habe, dass es wohl in den USA auch noch ein ganz altes Gesetz gäbe, mit dem man auch als Präsident eine ähnliche Maßnahme umsetzen könnte, wenn jetzt der Senat da nicht zustimmt oder so. Glaube ich, sollte man sich vielleicht andererseits auch nicht zu sicher fühlen, dass da jetzt gar nichts passiert in dem Bereich. Ich glaube, man sollte jetzt auch nicht wie wahnsinnig die amerikanischen Aktien abstoßen, weil ja auch die Frage ist, was kaufst du denn stattdessen, ja. Aber da gibt es schon noch spannende Themen, die auf uns zukommen und mal gucken, ne?
Genau, ja. Ja, es bleibt spannend, deswegen Podcast abonnieren, dranbleiben und dann hört man sich nächste Woche wieder, Christian.
So sieht's aus, ja. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.